Voices of Implantology. Der Podcast für die dentale Implantologie. Join the conversation.
Wir bezeichnen diese Technik als Alternative oder Pendant zur klassischen Knochenschalentechnik dann als GBR-Schalentechnik. Das heißt, wir verwenden eben, wie gesagt, diese steife, formstabile Membran, um sie wie als Schale sozusagen zu verwenden, aber auch mit spezifischen Vorteilen gegenüber der Schalentechnik.
In der heutigen Wolf-Folge diskutieren wir mit Dr. Frederik Herrmann, Zahnarzt aus Zug in der Schweiz, eine alternative Therapieform zur Knochenschalentechnik. Frederik, ich freue mich total, dass du dich heute unseren Fragen stellst.
Ich freue mich auch sehr, Ingrid.
Ich würde dann auch gleich mit der ersten Frage beginnen, die da heißt, zweibandige Alveolarkammer-Defekte sind im ästhetischen Bereich des Oberkiefers bei günstiger Prognose rekonstruierbar. Welche augmentativen Maßnahmen gibt es denn?
Wenn wir uns über Defektrekonstruktionen, augmentative Techniken Gedanken machen, dann ist immer sehr wichtig, in meinen Augen, sich auch klinisch die vier Grundprinzipien der Knochenregeneration immer wieder vor Auge zu führen. Das heißt, wir müssen mit dem Ziel des Schaffens eines Defekthohlraumes beginnen. Das heißt, schauen, dass ein gewisser Hohlraum für die Knochenregeneration über einen bestimmten definierten Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Das heißt, die Zeitschiene ist wichtig, den Knochen Zeit zu geben für die Regeneration, aber auch die mechanische Ruhe innerhalb dieses Defekt-Regenerationshohlraumes ist sehr, sehr entscheidend. Dazu kommt auch noch die Vaskularisation, das heißt die Blutzufuhr, der Gefäßanschluss, das Einsprossen der Gefäße durch die neue Osteogenese in diesen Defektbereich hinein ist sehr, sehr wichtig. Auch die Barrierefunktion einer Membran kann wichtig sein. Das heißt, dass wir selektiv Weichgewebszellen vom Bindegewebeepithel fernhalten, gleichzeitig Ernährung ins Augmentat gewährleisten. Das heißt, die Barrierefunktion einer Membran spielt auch eine sehr, sehr große Rolle bei der gesteuerten Knochenregeneration. Techniken, die wir heranziehen können, auch im ästhetischen Bereich des Oberkiefers, hängen natürlich vom Schweregrad der Atrophie ab. Das heißt, bei kleineren Defektrekonstruktionen, auch dreiwandigen Deszenzdefekten zum Beispiel, die sich innerhalb der Kontur befinden, hier können wir nach den Leitlinien auch sehr gut mit Knochenersatzmaterialien und mehr oder weniger formstabilen, resorbierbaren Kollagenmembranen arbeiten. Haben wir größere Defektsituationen dort klinisch vorliegen, das heißt zweiwandige Defekte, fortgeschrittenere Defekte, dann müssen wir formstabilere Techniken zum Einsatz bringen. Also klassische Knochenblocktransplantationen, autolog oder allogen, oder aber auch die Knochenschalentechnik, autolog oder allogen, um hier einen stabile, formstabilen Hohlraum, einen formstabilen Container wieder schaffen zu können. Aber auch alternative Techniken, wie zum Beispiel Schirmschrauben, Tentpole-Techniken, sind denkbar, um diesen Hohlraum auch über einen definierten Zeitraum dann stützen und aufrechterhalten zu können.
Und welche Parameter sind dann entscheidend für diese chirurgische Prozedere?
Bei der Entscheidung eigentlich oder der Selektion hinsichtlich für eine spezifische chirurgische Technik können wir uns grundsätzlich in der Praxis eigentlich als roten Faden an den Leitlinien der führenden Fachgesellschaften orientieren. Heutzutage haben wir das Glück, dass wir viel wissenschaftliche Evidenz hinter den einzelnen Therapien kennen. Wir wissen um die Parameter klinisch, die entscheidend sind, um eine spezifische Technik in einer patientenindividuellen Situation auch selektionieren zu können. Die Leitlinien sind daher wichtig, um die richtige Entscheidung hinsichtlich Technik, Material, Zeitpunkt der Augmentation zu treffen, um damit auch dann wirklich einen klinisch voraussagbaren Erfolg zu gewährleisten. Wichtig ist dafür, dass wir ja einerseits auch die chirurgischen Grundprinzipien kennen, also die Schnittführung beachten, die Technik der Schnittführung beachten, die hat einen großen Einfluss auf unser mögliches chirurgisches Endergebnis. Auch der Umgang mit den Lappentechniken, Bildung eines Volllappens, Mukoperiostlappens oder die Technik der Periostschlitzung, Übergang zu einem Splitflap, zu einem Spaltlappen, um dann später auch wirklich eine spannungsfreie Wunddeckung gewährleisten zu können. Auch Nahtechniken sind entscheidend, um hier den Lappen wieder stabil repositionieren zu können. Prinzipiell reden wir heute bei augmentativen Eingriffen und da speziell deine Frage zu beantworten, in der ästhetischen Zone gehen wir speziell eigentlich dann auf mikrochirurgische Techniken. Das heißt, wir haben mikrochirurgisches Instrumentarium, mikrochirurgische Operationstechniken, viel aus der Parodontologie auch übernommen, die es uns ermöglichen, eben möglichst atraumatisch auch mit dem Weichgewebe umzugehen. Das heißt, je weniger Trauma, desto bessere Blutversorgung des Lappens, desto weniger Quetschung der Weichgewebe und damit auch im Endeffekt eine positive Beeinflussung des postoperativen Heilungsverlaufes für unsere Patienten. Der Defektanalyse natürlich innerhalb dieses chirurgischen Vorgehens kommt auch eine große Bedeutung zu. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, aber die Analyse der Defektgeometrie ist entscheidend. Da helfen uns heute natürlich neben der klinischen Befundung und Untersuchung des Patienten, der lokalen Situation, helfen uns natürlich dreidimensionale radiologische Diagnostik im Sinne von einer DVT-Aufnahme, wo wir die Defektsituation sehr gut analysieren können. Also schauen können, habe ich zum Beispiel Fenestrationsdefekte, die häufig nach einem endodontischen Misserfolg auftreten, also Stichpunkt vorausgegangene Wurzelspitzenresektion, die dann diese Fenestrationsdefekte nachziehen, oder auch Dehiszenzdefekte in verschiedener Graduierung, das heißt Verlust meistens der bukalen Knochenlamelle, aber auch der lingualen oder palatinalen Knochenlamelle. Das wären Beispiele, wenn wir vorausgegangene parodontologische Infektionssituationen haben. Also sprich, Rückgang schleichend chronologisch des Attachments, Knochenverlust, Weichgewebsrezession, dann finden wir häufig diese Dehiszenzdefekte. Da ist sehr wichtig, dass wir darauf eingehen, auch nicht nur neben dem Knochen, auch auf das Weichgewebe zu schauen. Also zu schauen, welchen Biotypus habe ich hier vorliegen? Habe ich es mit einem sehr dünnen Gewebe zu tun? Wie ist das Gewebe durchblutet? Habe ich an der Operationsstelle genügend befestigte, nicht bewegliche Mucosa? Oder habe ich sehr viel bewegliche Mucosa vorliegen? Auch das Weichgewebe hat hier einen wichtigen Einfluss dann auf die operative Vorgehensweise. Auch auf das zeitliche Geschehen. Ob ich vielleicht einseitig oder zweizeitig vorgehen möchte.
Immer abhängig von der Größe des Defekts.
Immer abhängig von der Größe des Defektes, richtig.
Wenn du jetzt einen größeren Defekt rekonstruieren möchtest, was präferierst du da? Die Knochenschale? Eine alternative Form? Oder ein Gitter?
Also all diese Techniken, die du jetzt angesprochen hast, haben natürlich ihre Berechtigung in der jeweiligen patientenspezifischen Situation heutzutage, haben auch ihre Vor- und Nachteile. Wenn wir schauen, was uns in der normalen zahnärztlichen Praxis im täglichen Alltag eigentlich begegnet, dann sind es sehr viele Situationen, die wir in den meisten Fällen dann noch mit einer Membran auch therapieren können. Wir brauchen allerdings, wenn wir ausgeprägtere Defektsituationen haben, also dreiwandige, zweiwandige Defekte, sprich ein Komplettverlust der bukalen Wand, vielleicht auch kombiniert mit einem Komplettverlust noch der lingualen oder palatinalen Knochenwand, der Alveole, dann brauche ich natürlich formstabilere Membranen oder formstabilere Elemente, um diesen Hohlraum wirklich abstützen zu können. Dahingehend können wir sehr formstabile, langsam resorbierende, sehr steife Kollagenmembranen verwenden, wie zum Beispiel die Memlock-RCM-Membran, das wäre ein Beispiel. Diese Membranen können wir dann unter dem Periost auf den Knochen fixieren, also quasi wie eine Verschalung aufspannen vor diesem Defekt. Wir fixieren diese Membran dann zusätzlich noch mit Titanpins beispielsweise, um sie zu immobilisieren und kreieren damit einen dreidimensionalen biologischen Container. Das heißt, wir schaffen wieder die Kontur und können dann den Hohlraum zum Beispiel mit autologen Knochenchips, mit Knochenersatzmaterialien füllen, diesen Defektbereich nochmal oben mit einer etwas schneller resorbierbaren Kollagenmembran abdecken und dann entsprechend den Wundverschluss drüber einsetzen. Das heißt, gerade in der ästhetischen Zone, wenn wir zwei- oder dreiwandige Knochendefekte haben, speziell auch im Oberkiefer, dann ist nach den Leitlinien auch der Einsatz von Knochenersatzmaterialien und von solchen formstabilen Kollagenmembranen wissenschaftlich sehr gut abgesichert. Wir bezeichnen diese Technik als Alternative oder Pendant zur klassischen Knochenschalentechnik dann als GBR-Schalentechnik. Das heißt, wir verwenden eben, wie gesagt, diese steife, formstabile Membran, um sie wie als Schale sozusagen zu verwenden, aber auch mit spezifischen Vorteilen gegenüber der Schalentechnik.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Diese Episode gibt es auch im Videoformat auf unserer Website voicesofimplantology.com. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Du hast jetzt angesprochen, dass das im ästhetischen Bereich funktioniert. Im dorsalen Bereich funktioniert es nicht.
Wir sehen die Möglichkeit im posterioren Bereich, in der funktionellen Zone, zum Beispiel bei Einzelzahnrekonstruktion. Das heißt, wenn ich eine einzelne Lücke habe, dort eine gute Defektmorphologie vorfinde, dann habe ich die Möglichkeit, auch dort mit formstabilen Membranen zu arbeiten. Haben wir aber freien Situationen, größere Schaltlücken, wir haben die Notwendigkeit, mehr horizontal, mehr vertikal zu rekonstruieren, also über 2-3 Millimeter dann hinaus, dann sind wir auf wirklich formstabile Elemente angewiesen. Also wie zum Beispiel Knochenblöcke, Knochenschalentechniken, Titangitterstrukturen, titanverstärkte Membranen. Das heißt, wir müssen da neben dem Knochenersatzmaterial als Stütze auch dann entsprechend diese Elemente einsetzen, um diesen dreidimensionalen Hohlraum auch wieder voraussagbar dann bilden und rekonstruieren zu können.
Von der Regeneration her gesehen, wo sind da die Unterschiede zwischen einer steifen Membran oder jetzt in Knochenschalen?
Also beide Varianten führen bei richtiger Indikationsstellung und Handhabung natürlich zu einem klinisch voraussagbaren Ergebnis. Die Vorteile in einer Membran liegen natürlich dahin, dass sie frei verfügbar ist. Ich habe sie schnell verfügbar. Ich muss nicht erst einen Knochenblock zum Beispiel oder eine Knochenschale im retromolaren Bereich entnehmen. Auch die zweite Entnahmestelle, Patientenmorbidität ist natürlich geringer. Und auch die Handhabung klinisch einer Membran kann einfacher sein. Das heißt, wir müssen die Schalen nicht zeitintensiv vorbereiten. Wir müssen sie nicht spezifisch an die Defektgeometrie adaptieren. Wir müssen sie auch nicht mit Mikroosteosyntheseschrauben fixieren. Das heißt, wir haben grundsätzlich bei Membranen dort ein etwas einfacheres Handling im klinischen Alltag. Aber um es nochmal klar zu definieren, diese Technik, diese GWR-Schalentechnik, funktioniert nur mit spezifischen, sehr formstabilen Membranen und die auch sehr, sehr lange Resorptions- und Barrierezeit aufweisen. Also wir reden dann bei diesen Membranen über eine Barrierefunktion von 5 oder 6 Monaten plus. Wenden wir zum Beispiel Membranen an, die sehr weich sind, nicht formstabil sind, dann wäre das keine Möglichkeit, diese spezielle Technik dann auch einzusetzen.
Könnte man jetzt mit dieser Schalentechnik, mit den Membranen auch simultan implantieren?
Grundsätzlich unterscheiden wir natürlich zwischen einseitiger oder zweiseitiger Vorgehensweise. Einseitig, also wenn ich das Implantat platziere, gleichzeitig mein Augmentat einbringen kann. Zweiseitig, wenn ich erst augmentiere, warte, bis das Augmentat dann ossifiziert ist und dann im zweiten Schritt mein Implantat setze. Hier haben wir grundsätzlich heute klare Richtlinien, die uns die Entscheidungshilfe eigentlich geben, bis wann ich einseitig vorgehen kann mit einer augmentativen Technik und ab welchen Kriterien klinisch, anatomisch gesehen ich das dann besser zweiseitig tun sollte. Auch da wiederum Verweis auf die Leitlinien, auf wissenschaftliche Kriterien, die wir heutzutage sehr klar definiert haben. Ich da vielleicht etwas noch ausholen kann. Wir unterscheiden eigentlich im ersten Schritt die Defektgeometrie. Wir analysieren die Defektgeometrie und je nach Defektsituation kommen wir dann eigentlich zu einer spezifischen Technik. Analysieren tun wir die Defektgeometrie heute meist dreidimensional mit einer DVT-Aufnahme und kriegen dann einen sehr guten Eindruck über die Defektgeometrie. Wenn wir dann unsere ideale Implantatposition vielleicht auch digital planen, prothetisch orientiert planen, dann sehen wir meistens bei der digitalen Platzierung, wo steht das Implantat im Verhältnis zur Defektgeometrie. Also steht es innerhalb der knöchernen Kontur, das heißt haben wir seitlich noch Knochenwände, die da sind und das Implantat steht quasi zurückversetzt. Dann habe ich die Möglichkeit, in diesen Fällen wirklich voraussagbar mit Knochenersatzmaterialien, zum Beispiel mit einer Membran, den Defekt zu regenerieren. Je näher ich aber an die Tangente der Nachbarkontur des Knochens komme oder gar über diese Tangente dann aus der Knöchelummantelung, aus dem sogenannten Bony Envelope heraustrete, dann wird die knöcherne Regeneration, das knöcherne Regenerationsergebnis immer etwas geringer voraussagbar. Das heißt, wenn wir hinaustreten aus der Knöchelkontur, brauchen wir dann neben dem Knochenmaterial eine zusätzliche formstabile Stütze, um den Hohlraum zu definieren. Sprich, je weiter wir aus dem Knochen heraustreten, desto formstabiler müssen die Membranen oder auch die Knochenschalen dann in dem Fall sein. Und desto weniger können wir dann noch mit partikulärem Material oder mit einer resorbierbaren Kollagenmembran arbeiten. Was wir nicht vergessen dürfen, dass natürlich von Patientenseite aus heute die Erwartungshaltung an uns und unsere Therapie hoch ist und häufig auch auf das zeitliche Geschehen eine Auswirkung hat. Natürlich ist für den Patienten attraktiver, wenn beide Eingriffe in einem kombiniert werden. Ja, es fällt ein zweiter operativer Eingriff weg. Manchmal sind die Kosten natürlich dann auch geringer, die davon davon verbunden sind. Aber auf der anderen Seite müssen wir manchmal dem Druck standhalten und wirklich zweizeitig vorgehen, damit wir stabile Weichgewebe, stabile knöcherne Situationen schaffen können. Man kann sich merken, wenn wir zweizeitig, gerade bei Risikopatienten vorgehen, dann können wir die mögliche Komplikationsgefahr auch teilen und haben dann später bei der Implantatplatzierung nochmals Gelegenheit, auf Knochen und Weichgewebe auch einzugehen. Das heißt, sprich, vielleicht kleinere Konturaugmentationen, Weichgewebsverdickungen nochmal in einem zweiten Schritt zu kompensieren und durchführen zu können.
Frederik, da zwingt sich mir tatsächlich gerade noch eine Frage auf. Warum ist es so wichtig, diese Hart- und Weichgewebesituationen zu etablieren?
Also ein sehr wichtiger Punkt. Wir brauchen stabile Hartgewebssituationen im periimplantären Bereich, speziell in der kritischen Zone des Halsbereiches des Implantates. Und wir brauchen auch dicke Weichgewebe und befestigte Weichgewebe innerhalb der transmukosalen Durchtrittszone, unserer Abutmentstruktur. Dort gibt's Grundregeln, wie dick sollen die Gewebe sein, wie dick soll der Knochen sein, wie dick soll das Weichgewebe sein. Wichtig ist, dass wir fähig sind, egal ob wir einseitig oder zweiseitig die Strategie treffen für das augmentative Verfahren, dass wir wirklich zu solchen voraussagbaren Ergebnissen kommen. Denn diese haben wirklich eine direkte Korrelation auch zur biologischen Langzeitstabilität unserer Implantate. Wir sind heute zunehmend mit Fällen von Infektionen um unsere Implantate herum konfrontiert, Stichpunkt Mukositis mit Übergang der Knochenbeteiligung zu einer Periimplantitis. Und wir reden in der Parodontologie beispielsweise sehr viel über Prävention. Wir reden über Prophylaxe, vorbeugende Maßnahmen, gute Mundhygiene, gesunde Ernährung und so weiter. Aber der Präventionsaspekt in der Implantologie kommt eigentlich viel zu kurz. Was verstehen wir unter Prävention in der Implantologie? Wir beobachten seit Jahren, und das wurde jetzt 2022 durch eine sehr schöne Studie von Andrea Rocuzzo aus Italien dort publiziert und wissenschaftlich untersucht, dass wir den Human Factor, das heißt die Einflussnahme von den Iatrogenen, also durch uns geplanten Indikationsstellungen für Implantate und unsere Diagnostiken und Umsetzungen, eigentlich sehr, sehr viele Langzeitkomplikationen dort provozieren. Also technische Komplikationen sowie auch biologische Komplikationen. Was meine ich damit? Wenn wir nicht in der Lage sind, bei dem Setzen eines Implantates auch eben diese genannten stabilen Knochensituationen, Weichgewebssituationen zu etablieren, dann haben wir vielleicht keine akuten Probleme mit der Osseointegration, aber wir riskieren über lange Zeit dann eine Schwachstelle und eine Eintrittspforte für unsere Bakterien. Und dieser Verantwortung, dieser langfristigen Verantwortung in der Implantologie müssen wir uns schon zum Zeitpunkt der Planung bewusst sein. Das heißt, hier müssen wir gute Diagnostik machen, Risikofaktoren patientenseits, aber auch anatomische, lokale Faktoren sind entscheidend. Die Wahl des richtigen Implantates, der Materialien, eigentlich die gesamte Prozesskette hat hier Einfluss, bevor wir eigentlich die eigentliche Therapie am Patienten starten und entscheiden, wie augmentieren wir und wann setze ich mein Implantat. Das hat einen wirklich bedeutenden Einfluss auf die Langzeitstabilität und auf die Gesunderhaltung unserer periimplantären Gewebe.
Wenn denn diese chirurgischen Techniken, die dazu ja sicher auch einen maßgeblichen Einfluss haben, geschult, wo lernt man sowas?
Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Sicherlich an den Universitäten ist da die Wissensvermittlung, was spezielle chirurgische Techniken betrifft, in der Praxis am Patienten natürlich limitiert. Liegt natürlich an der gesamten Ausbildungsstruktur, an der Möglichkeit, dann schon auch chirurgisch tätig zu sein vor Abschluss des Studiums. Und natürlich kommen dann eigentlich die Entwicklungen im Bereich der Chirurgie erst zum späteren Zeitpunkt. Aber es ist sehr empfehlenswert, sich schon als junge Kollegin oder Kollege sehr früh gerade mit chirurgischen Techniken auseinanderzusetzen. Denn lernt man dies nicht in seiner Assistenzzeit oder in den Jahren nach dem Studium, dann ist es später sehr, sehr schwierig, in den eigenen vier Wänden anzuwenden in der eigenen Praxis, sich dann nochmal an schwierige Techniken eigentlich heranzutasten und ranzuwagen. Das heißt, diese chirurgische Ausbildung sollte eigentlich schon in jungen Jahren erfolgen. Dafür haben wir heute Kurse, die Fachgesellschaften anbieten, strukturierte Curriculas, Masterkurse, die wir besuchen können. Das Angebot ist heute sehr, sehr vielfältig. Aber eben Chirurgie, Handwerkskunst, feine, präzise Arbeit. Und das lernen wir natürlich nicht, indem wir digital etwas anschauen oder ein Buch lesen, sondern da braucht es tatsächlich Training, Hands-on-Kurse, Übungen natürlich an Modellen, später dann auch im Patienten die Dinge dann sicher und voraussagbar umsetzen zu können.
Super, danke. Das sind sicher ganz hilfreiche Tipps für die jungen
Kollegen. Ich hoffe, dass ich einige Denkanstöße geben konnte.
Vielen Dank, Frederik.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Channel, um keine Folge zu verpassen. Auf unserer Website voicesofimplantology.com findet ihr alle Folgen auch im Videoformat. Voices of Implantology. Join the conversation.